Man wird Experte nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine Investition in die Zukunft. Ich baue meine Expertise auf. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren in der Branche aktiv bin, dann muss ich vielleicht aufarbeiten und es nachholen. Wenn ich sage, ich starte erst, dann muss ich eben diese Zeit mitbringen, meine Expertise aufbauen, über die Projekte sprechen, Referenzen einholen und eben da eine gewisse Geduld mitbringen, um in Zukunft als Experte, Expertin wahrgenommen zu werden.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Experte werden mit Google und LinkedIn, online sichtbarer werden mit dem Geschäftsführer der SEO-Agentur Klaneo, Matthäus Michalik. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Kundengewinnung im Netz ist, als Experte wahrgenommen zu werden. Bei Google ist das sogenannte EEAT-Konzept ein wichtiger Ranking-Faktor. Doch wie kann ich aus Google-Sicht einen Expertenstatus aufbauen, um dann auch bessere Rankings zu erzielen? Und neben Google kann auch LinkedIn ein Weg für viele Selbstständige sein, um dort Interessenten und Kunden zu gewinnen. Doch wie schaffe ich es, auf LinkedIn als Experte wahrgenommen zu werden und Sichtbarkeit zu erzielen? Das alles frage ich Matthäus Michalik, Mitgründer und Geschäftsführer der internationalen SEO-Agentur Klaneo und Stammgast bei uns im Podcast. Hallo Matthäus.
Hallo René, vielen Dank für die erneute Einladung.
Matthäus, starten wir gleich mit der Frage, was häufig im Weg steht, wenn Selbstständige versuchen, einen Expertinnenstatus aufzubauen. Was siehst du da häufig als Problem?
Es hört sich ja so leicht an, Experte werden. Irgendwie ist jeder von uns Experte in seinem Gebiet. Aber wenn wir das wirklich online wiedergeben wollen, sind es häufig die Ziele, die fehlen. Also es gibt keinen Zielkorridor. Was will ich eigentlich mit meinen Aktivitäten erreichen? Der fehlende Maßnahmenplan. Was tue ich wirklich? Was bringt mich weiter? Als auch die Kontinuität. Ja, also man wird online nicht von heute auf morgen Experte, Expertin, sondern es bedarf eben einen gewissen Ausdauer, um wirklich auch hier Erfolge vorweisen zu können.
Also Ziele, Maßnahmenplan, Kontinuität. Dann lass uns auf diese Themen jetzt eingehen. Vielleicht ganz am Anfang aber nochmal die Frage: Warum ist der Expertenstatus so wichtig online und was bedeutet Experte auch in diesem Online-Kontext?
Genau. Ich glaube, wenn man sich selbst überlegt, wo will man seine Dienstleistung einkaufen, wo geht man gerne hin, ist man eigentlich immer bei diesem Expertenstatus. Also wenn ich zu einem Friseur gehe, will ich zu einem guten Friseur gehen. Wenn ich einen Malermeister akquiriere für meine Renovierung, will ich auch, dass der vom Fach ist und versteht, was er da tut. Das heißt, Expertenstatus ist zum einen in der Offline-Welt extrem wichtig, aber auch in der Online-Welt, weil Google ganz klar vorgibt, nur Experten und starke Marken können bei Google bestehen. Warum sollte Google jemanden eine gute Position zusprechen, gutes Ranking zusprechen, wenn die Person gar nicht als Experte auftritt, die Webseite recht dünn ist, im Grunde eine digitale Visitenkarte darstellt? Und das ist eigentlich der Grund, warum wir von Expertenstatus sprechen. Im Kontext von Google, im Kontext von LinkedIn, was mittlerweile im Business-Bereich sehr, sehr relevantes Netzwerk geworden ist, Xing ganz klar mehr oder weniger abgelöst hat. Da sehen wir auch ganz klar, dass sich Personen, die eine gewisse Expertise, Autorität ausgeben, von sich geben, natürlich auch eine ganz andere Reichweite haben. Ja, bedeutet, das, was ich tue, darüber sollte ich auch reden, schreiben, das veröffentlichen. Und deswegen ist eben dieser Expertenstatus so wichtig, weil der mir ermöglicht, bei Google besser gefunden zu werden, als auch in anderen Communities wie einem Business-Netzwerk von LinkedIn eine gewisse Reichweite zu erreichen.
Das heißt, es hilft mir oder kann mir enorm bei der Kundenakquise helfen, weil bei Google erziele ich bessere Rankings. Das heißt, mehr Leute kommen auf meine Website, nehmen mein Angebot wahr, kontaktieren mich. Und bei LinkedIn, dort gibt es ja auch einen Algorithmus, der im Prinzip dann vorgibt oder bestimmt, wer häufiger angezeigt wird, wer auch wem angezeigt wird. Und wenn ich dort meinen Expertenstatus aufbaue, dann habe ich da natürlich auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Ich habe gesehen, vielleicht machen wir da einen ganz kurzen Schwenk auch zu dir. Du hast ja eine sehr große LinkedIn-Community. Würdest du sagen, du bist mittlerweile da angekommen oder hilft das auch was?
Ich würde sagen, so für mich in meiner Branche, im Kontext von Digital Marketing, im Kontext von der Suchmaschinenoptimierung, glaube ich schon, dass ich eine gewisse Reichweite erreiche und auch die relevanten Personen erreiche. Das können Bewerber sein, die sagen, hey, ich würde jetzt gerne eine Agentur starten, ich war jetzt in-house, oder will von einer Agentur zu einer anderen wechseln. Natürlich auch Mitarbeiterinnengewinnung ist ein Thema, um die LinkedIn-Reichweite zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn wir über unsere Arbeit sprechen, über Innovation sprechen, über Kundenkäse sprechen, liest ja häufig ein großer Teil auch einfach mit, die nicht interagieren, die nicht kommentieren, aber dann immer wieder sehen, ah ja, die haben hier folgendes Problem gelöst für ein Unternehmen in einer anderen Branche, ähnlichen Branche. Und dann kann es eben sehr gut sein, dass Wochen später, Monate später sich jemand meldet, sagt, hey, ich habe auf LinkedIn gesehen, ihr habt ähnliches Problem gehabt, wir stehen vor dem gleichen Problem, können wir mal reden. Also das heißt, das ist schon für uns als Agentur ein wichtiger Kanal, um nach außen zu kommunizieren, was wir eigentlich tun. Das ist sehr stark unser Kommunikationskanal, auch immer ein sehr aktueller Kommunikationskanal mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Also so ein LinkedIn-Post besteht 48 Stunden vielleicht. Dann ist er wieder vom Algorithmus rausgespielt worden, weil wieder neue Beiträge kommen. Das heißt, hier auch Aktualität ist nochmal wichtiger, als das vielleicht bei Google der Fall ist. Und bei Google erreichen wir dann eben Unternehmen, potenzielle Unternehmen, die sagen, hey, wir benötigen bestimmte Dienstleistungen, sei es irgendwie internationale Suchmaschinenoptimierung, sei es Off-Page-Marketing, sei es Digital-PR. Und das ist halt dann eben ein Zusammenspiel von beiden Kanälen, die für uns als Dienstleister sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen ist da diese Expertenstellung etwas, was wir stark aufbauen und was wir auch jeder Selbstständigen empfehlen.
Du sprichst das ja gerade an. Ihr seid eine große Agentur, habt da auch gewisse Ressourcen. Kriegt das auch jeder kleine Selbstständige, der eben im Prinzip alleine ist, der das ja dann auch alleine schultern muss, hin?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, wenn man, je kleiner man ist und je weniger Ressourcen man hat, dann definitiv abwägen muss, was ist für mich der richtige Weg? Und da kommen wir eigentlich auch zu der grundlegenden Frage, die ich mir beantworten muss als Gründer, Gründerin, ist zu fragen, wo finde ich eigentlich meine potenziellen Kunden und Kundinnen? Ist es bei Google? Ist es auf einem Business-Netzwerk wie LinkedIn? Und bevor ich diese Frage nicht beantworte, sollte ich auch eben letztendlich nicht starten. Und mit so einer grundlegenden Frage, wo ich meine Zielgruppe erreiche, geht auch die Frage einher, was für ein Ziel verfolge ich? Will ich eine Sichtbarkeit in meiner Branche haben? Will ich neue Aufträge gewinnen? Will ich vielleicht Bestandskunden ermöglichen zu sehen, dass sie immer noch bei mir in guten Händen sind? Ja, also wenn wir über Experten sprechen, sei es jetzt Dienstleister, Dienstleisterinnen, sehen wir auch häufig, dass Unternehmensbeziehungen sehr, sehr lange anhalten. Und für einen Bestandskunden ist natürlich auch wichtig zu sehen, hey, vor 10 Jahren habe ich mich für diesen Experten entschieden, vor 5 Jahren ist er heute immer noch der Experte, der mich weiterbringt. Und wenn ich eben meine Expertise nach außen trage, habe ich diese Bestätigung. Auf der anderen Seite, was ich auch sehr spannend finde als Ziel, ist im Grunde eine Bestätigung meiner Expertise für Personen, die vielleicht über eine Empfehlung gekommen sind. Also wir sehen häufig, auch bei uns im Agenturkontext, dass Unternehmen auf uns zukommen, weil sie von anderen Kollegen, von anderen Marktbegleitern gehört haben, dass wir einen guten Job machen oder haben auf einer Konferenz von uns gehört oder einen Beitrag gelesen. Und dann gehen natürlich auch auf die Website oder aufs LinkedIn-Profil und gucken sich an, okay, finde ich mich da wieder? Also kann ich mir vorstellen, mit diesem Dienstleister, dieser Dienstleisterin zusammenzuarbeiten?
Die Expertise nach außen tragen. Welche Herausforderungen bestehen dort?
Zum einen natürlich die Zeit oder auch die Fähigkeiten. Ja, also je kleiner das Team ist oder wenn ich vielleicht selbstständig bin und eben kein Marketing-Team habe, niemanden habe, der mich da unterstützen kann, ist halt hier die Frage, ob ich die Fähigkeit aufbringen kann, gute Inhalte zu produzieren, Bildmaterial zu erstellen oder auch eben die Zeit aufbringen kann. Also ich glaube, das ist häufig bei Selbstständigen der Fall, dass Zeit ist das kostbarste Gut. Wenn ich am Marketing arbeite und Expertise aufbauen, ist für mich ein Teil vom Marketing, kann ich keine Kunden betreuen, kann ich keine Kundenumsätze generieren. Und das ist im Grunde die Frage, die ich mir selbst beantworten muss. Wie viel Zeit kann ich in der Woche für diese Aktivitäten aufbringen? Weil auch eben diese Kontinuität so wichtig ist. Egal, ob es bei Google ist, egal, ob es bei LinkedIn ist, auch andere Kanäle wie zum Beispiel Instagram oder YouTube, die vielleicht auch sinnvoll sein können bei bestimmten Branchen für den Expertenstatus. Ich muss da eine gewisse Kontinuität mitbringen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie einmal im Jahr was poste und dann diesen Expertenstatus erlange, sondern ich muss ganz klar am Ball bleiben, regelmäßig, im besten Fall mindestens einmal die Woche aktiv sein.
Wobei eben vielleicht dieses Thema, wie viel Zeit muss es halt sein, wenn wir ein bisschen über diesen Zinseszinseffekt nachdenken, ne? Wenn ich halt regelmäßig ein bisschen spare, dann habe ich nach einer langen Zeit halt auch ein großes Vermögen angesammelt. Und gerade die, die jetzt eben als Solo-Selbstständige unterwegs sind, es müssen halt auch nicht 2 Tage in der Woche sein, ne?
Genau.
Sondern ein gewisses Zeitbudget, was ich vielleicht auch abknapsen kann, aber dann auch über die Zeit. Und dann setzt so ein Zinseszinseffekt wahrscheinlich ein.
Genau. Und was ich immer wieder sehe oder was ich auch empfehle, dass man sich dafür Blocker setzt. Ja, dass man sagt, okay, Freitagvormittag nach dem ersten Kaffee, ich kümmere mich 2 Stunden um meine Webpräsenz, um meine LinkedIn-Präsenz, mein LinkedIn-Profil und das nicht irgendwie zwischen Tür und Angel. Das sehe ich selbst bei mir, wenn ich sage, ich will irgendwie aktiver auf LinkedIn sein oder ich will einen Fachbeitrag schreiben. Das funktioniert nicht zwischen den Terminen, wo ich mal eine halbe Stunde Zeit habe. Ich muss mir dafür ganz klar Zeit einräumen. Und das ist definitiv auch etwas, was ich jedem raten würde. Wenn man das professionell angehen will, sollte man sich da ein Zeitfenster blocken und das einfach für 3 Monate, 6 Monate mal ausprobieren. Stück für Stück, wie du sagtest, Zinseszinseffekt. Und nach 3 Monaten sagen, okay, was habe ich erreicht? Nach 6 Monaten sagen, was habe ich erreicht? Und wenn man überlegt, so ein Zeithorizont von einer Unternehmung ist ja eben nicht 3 oder 6 Monate, sondern 5 oder 10 Jahre. Auf 5 oder 10 Jahre das immer wieder zu tun, das wird sich definitiv lohnen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann lass uns aber jetzt quasi mit Google mal starten und diesem sogenannten EEAT, die eben für Google dieses Synonym für diesen Expertenstatus sind. Was ist da wichtig und was bedeuten eigentlich diese Buchstaben, die ich gerade genannt habe?
Also letztendlich ist ja Google eine Suchmaschine, die das Wissen der Welt zur Verfügung stellt, erreichbar machen will. Und natürlich ist für Google immer wichtig, dass die Suchergebnisse sehr, sehr hohe Qualität aufweisen. Bedeutet, Unternehmen, die eine gewisse Autorität haben, Experten, die eine gewisse Expertise haben, die werden natürlich es einfacher haben, von Google als Autorität wahrgenommen zu werden, als jemand, der einen One-Pager hat und im Grunde keine Inhalte auf der Webseite. Das heißt, hier stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, meine Webseite so aufzubauen, dass es nicht nur eine digitale Visitenkarte ist, sondern sehr stark das repräsentiert, für was ich stehe als Experte, Expertin. Und dieses EEAT-Konzept ist für Google im Grunde ein Konzept, was uns Webmastern, uns Experten hilft, die Webseite dahingehend zu optimieren, wie Google diesen Expertenstatus sieht. Und ich würde vorschlagen, wir gehen durch die einzelnen Buchstaben durch, erklären, was dieses Konzept bedeutet und vielleicht auch in einem konkreten Beispiel. Ja, wir sind Gartenbauexperte, Expertin. Online ist wahrscheinlich nicht unser Hauptkanal lange Zeit gewesen, sondern wir sind aktiv im Garten, im Landschaftsbau. Aber trotzdem müssen wir ja immer wieder neue Kontakte knüpfen, neue Kunden, Kundinnen gewinnen. Und das erste E steht für Experience, heißt Erfahrung. Ja, als Gartenbauer, als Experte, Expertin habe ich eben sehr, sehr viel Erfahrung. Sagen wir mal, wir sind 10 Jahre, 20 Jahre auf dem Markt, haben Gärten gestaltet, gepflegt und das wollen wir auf unserer Webseite darstellen. Das heißt ganz klar, Beispiele von unserer Arbeit aufzeigen, Kundenmeinungen einholen, eben diese langjährige Erfahrung, die wir haben, auch dokumentieren. Vielleicht auch mit einer Historie, wann wurden wir gegründet, wie ist das Ganze entstanden. Also einfach mehr über sein Unternehmen berichten, um aufzuzeigen, uns gibt es einfach schon lange. Natürlich, wenn wir ein recht junges Unternehmen ist, fällt uns das viel schwerer. Da müssen wir vielleicht auch einfach alle Projekte, die wir jemals hatten, wenn es in einer kurzen Zeit war, aufzeigen. Aber das ist eigentlich das, was Google mit Erfahrung meint und sich wünscht.
Ich glaube, da ist der Punkt. Ne? Du kannst, klar, wenn du schon eine gewisse Historie hast, kannst du das schon schön zusammenstellen. Aber für alle, die halt auch jetzt starten, fangt halt direkt damit an. Ne? Schreibt auf so einer Über-uns-Seite, gegründet, dann und dokumentiert einfach eure Fortschritte. Hier war ich auf einer Messe, hier habe ich das gemacht, hier ist das erste Kundenprojekt. Das sammelt sich ja dann auch schön an. Und ich muss nicht später, so wie jetzt in dem Fall eines Gartenbauers, der lange Zeit vielleicht eher offline unterwegs war und jetzt online dann aktiv wird, alles zusammensammeln. So, sondern ich fange von Anfang an, auf diese Punkte auch ganz genau zu achten.
Genau. Und ich würde sagen, auch alles, was meine Erfahrung auch untermauert, ist sinnvoll. Ja, also wenn ich irgendwo mal einen Vortrag gehalten habe bei einer IHK oder ich war mal Gast in einem Podcast oder ich konnte irgendwo ein Zitat geben. Das sind ja auch alles Sachen, wo ich sage, das unterstreicht meine Erfahrung, aber auch dann die anderen Punkte, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und hier kann man sich auch Prozesse aufbauen, dass man sagt, ein Neukunde hat gestartet, wir haben ein Projekt. Nach 3 Monaten schicke ich ihm eine E-Mail und sage, hey, wir hätten gerne dein Logo auf unserer Webseite, wir hätten gerne ein Zitat von dir, warum die Arbeit mit uns oder mit mir besonders Spaß macht, besonders ertragreich ist. Und da muss man eben Prozesse aufbauen, um diese Informationen systematisch zu sammeln. Und wenn man das schafft, dann schafft man es auch in diesen Zeitblockern, die man sich setzt.
Kommen wir zum zweiten E.
Genau, das zweite E steht für Expertise, ja, Fachwissen, Kompetenz. Und dann auch am Beispiel vom Gartenbauer veröffentliche ich regelmäßig Inhalte auf meiner Webseite. Ja, das heißt, ich kann einen Blog aufsetzen, sagen, was sind die neuesten Gartentrends, was sind vielleicht Tutorials, die man mitgeben kann, was sind vielleicht fundierte wissenschaftliche Beiträge, die sinnvoll sind für mich als Gartenbauer, über Pflanzentechnik, Bodenpflege, Schädlingsbekämpfung etc. pp. Also im Grunde alles, was ich an Wissen habe, und da geht es halt eben nicht um die Erfahrung auf Kundenprojekten, sondern wirklich, was ich an Wissen habe als Experte, Expertin, das nach außen zu tragen. Natürlich muss man das immer abwägen, was ist dann sinnvoll für meine Zielgruppe, mit welchen Themen erreiche ich meine Zielgruppe. Aber wenn ich diese Themen identifiziert habe, dann macht es Sinn, eben regelmäßig darüber zu sprechen.
Zum Gartenbau natürlich vielleicht super wäre es, ne? So Pflanzen, wo man nicht so viel Pflege reinstecken muss. Das ist ja für Leute, die sich dann so einen Garten anlegen lassen wollen, auch eine super Sache, weil dann hinterher haben sie wenig Arbeit damit, sieht immer schön aus. Pflanzen, die zusammenpassen vielleicht. Ne? Genau. Das ist, also da ist, glaube ich, dann, wenn man drüber nachdenkt, unglaublich viel Wissen ja einerseits bei der Person schon vorhanden. Ja. Man muss es nur in Content verpacken und nach draußen bringen.
Genau, und du hattest ja auch angesprochen, dass wir über Tools sprechen. Ich glaube, hier kann man auch kurzen Schwenk machen Richtung, was gibt es für Möglichkeiten, um mir Inspiration zu holen. Wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Ideenblockade, eine Schreibblockade und hier können die klassischen Chatbots wie ChatGPT sicherlich eine Hilfe sein. Dass man sagt, hey, ich bin Landschaftsbauer, Gartenbauexperte, Expertin, ich würde gerne einen Blog füllen. Was sind mögliche Themen? Natürlich ist dann die Frage, werden die Themen auch wirklich bei Google gesucht? Aber das sind eben so Hilfen, die ich nutzen kann, um auf Ideen zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt seit der Einführung von Chatbots vielen helfen kann, die einfach ideenlos sind, dass man auf Ideen kommt, dass man einfach nicht auf der Stelle steht, sondern einfach Input bekommt, wenn man das nicht vielleicht im Team schon schafft, wenn man Kollegen, Kolleginnen fragt. Und das würde ich ihm raten, einfach mal da die Fragen zu stellen, die man selbst nicht beantworten kann und da sich Inspiration zu holen.
Oder zu überlegen, was man von Kunden auch häufig bisher gefragt wurde. Ne? Auch das sind ja dann Themen, wenn dann einige Sachen häufiger vorkommen, dann habe ich eigentlich schon ein Thema.
Genau, das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Inspirationsquelle, wenn Kunden immer wieder die gleiche Frage stellen. Als Experte redet man sich den Mund vielleicht fusselig irgendwann, weil man immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Aber wenn diese Fragen auch immer wieder aufkommen, dann sind es perfekte Fragen für einen Blogpost oder für einen Bereich auf der Webseite. Da sollte man eben Ohr für haben und dann direkt umschalten und sagen, ah ja, das könnte ein Thema sein für meine Webseite.
Ja, du hast das ja gerade aufgeworfen. Ich weiß da noch nicht, ob dieses Thema bei Google gesucht wird. Insofern da der Hinweis, wir haben ja eine Folge zum Thema Keyword-Recherche und das betrifft ja, ne, welche Begriffe werden gesucht. Das sind die sogenannten Keywords. Wir haben eine sehr umfangreiche Folge gemacht. Können wir auch in den Shownotes verlinken. Insofern kann man da dann auch nochmal auf die Suche gehen. Ist das Thema, was mir jetzt durch den Kopf geht, auch ein Thema, was noch auch für Google relevant ist, was häufig gesucht wird. Aber auch da würde ich sagen, es muss nicht immer das Top-Keyword sein, was ich besetze. Hauptsache, ich besetze irgendwelche Themen, die aber für meine Kunden relevant sein könnten. Ne? Auch wenn es dann vielleicht kleinere Suchbegriffe sind. Hauptsache, ich habe einfach was auf der Website.
Genau.
Da aber vielleicht zum Thema Tools, weil wenn ich Beiträge erstelle, Content, dann geht es um das Texten, es geht vielleicht auch um Bilder, Grafiken. Wir haben uns vorhin auch schon über Canva unterhalten. Das ist, glaube ich, ein super Tipp.
Ich würde sagen, es gibt heutzutage so eine breite Tool-Landschaft, die helfen kann, auch jemanden, der keine Expertise hat in der Texterstellung, keine Expertise hat in der Grafik, Bilderstellung, einen Weg zu gehen. Ja, vielleicht ist es nicht perfekt, aber auch eine 80%-Lösung reicht vielen Selbstständigen aus. Das heißt, Canva ist ein Grafiktool, da kann ich ganz viele verschiedene Formate erstellen, sei es irgendwie Headerbilder für meine Webseite, ich kann Bilder für meine Texte generieren, ich kann Social-Media-Bildmaterial generieren. Und das ist alles in der Cloud gehostet. Ich glaube, auch relativ günstig, was so monatliche Gebühren bedeutet. Und da kann ich mir eben helfen, wenn ich selbst keine Erfahrung habe. Auf der anderen Seite gibt es auch wiederum Tools, die helfen bei der Texterstellung. Ich glaube, so der einfachste Weg zu starten ist, mit ChatGPT zu arbeiten. Da kommt es dann eben darauf an, dass man einen guten Prompt hat, dass man nicht einfach nur sagt, ChatGPT, schreib mir einen Text zum Thema XYZ, sondern auch mehr Hinweise gibt, wer bin ich eigentlich, wer ist meine Zielgruppe, was will ich damit erreichen, vielleicht welche Keywords sind relevant. Und dadurch, dass ich ja Experte, Expertin bin, kann ich auch noch validieren, ob der Text, der aus dieser Maschine rauskommt, sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wo es dann darum geht, ob der Content von ChatGPT genutzt werden sollte oder nicht. Wenn man den blind 1:1 kopiert, ist es meiner Meinung nach so ein Spiel mit dem Feuer, weil da können Fehler drin sein. Das ist eben Sprachmodell, kein Wissensmodell. Wenn ich aber die Expertise habe und kann den Text nochmal durchgehen und sagen, ja, okay, nee, Rosengewächse passen nicht zu Nachtschattengewächsen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe keinen Garten, ich habe nur einen Balkon und da geht mir immer alles ein, einmal im Jahr, wenn es zu warm ist in Berlin. Aber das sind halt so Themen, die ich dann wirklich auch bewerten kann und sagen kann, nee, hier muss ich nochmal nachtexten oder ich gebe das nochmal als Feedback an den Chatbot, dass diese Tatsachen nicht der Wahrheit entsprechen und dass es umgeschrieben werden sollte.
Oder ich gebe Stichpunkte vor, ne? Das kann ich an dem Moment eigentlich, da ich ja das Wissen schon habe und viele aber Probleme haben mit dem Ausformulieren, dann einfach schon mal die Stichpunkte vorzugeben, was würde ich denn unterbringen? Mhm. Ich kann das ja sogar mittlerweile dem Bot erzählen, also ne, über die App dann einfach ins Telefon einsprechen und dann macht der Bot mir den Artikel draus.
Genau. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schöner Hack sozusagen, wenn man sagt, man hat keine Zeit zum Schreiben. In der Regel ist man immer irgendwo unterwegs, sei es mit der Bahn, sei es im Auto und da einfach Sprachmemos aufnehmen zu einem bestimmten Beitrag. Das kann man, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das 1:1 bei ChatGPT hinterlegen kann oder dass man nochmal transkribieren muss, aber es gibt Transkribierungsdienstleister, die auch nicht mehr viel kosten. Das heißt, die Sprachnachricht wird transkribiert, das Transkript wird dann dem Chatbot mitgegeben und darauf basierend auch auf meiner Expertise, die ich eingesprochen habe in meine Sprachmemo, wird ein Fachbeitrag geschrieben. Und das kann zum Beispiel auch sehr gut funktionieren, wenn ich sage, ich habe keine Zeit am Rechner zu sitzen, ich bin immer unterwegs, 5 Minuten, um eine Sprachnachricht einzusprechen, wird man definitiv finden.
Weitere Möglichkeiten, um dieses Thema Expertise unterzubringen, ne, wären, glaube ich, wir sind ja auch gerade hier in einem Podcast, wären auch Podcasts, die man machen kann. Auch da ist das Setup heutzutage nicht mehr wirklich schwierig. Vielleicht Webinare sind schon ein bisschen umfangreicher, kann man sich überlegen. Oder eben vielleicht auch mal den einen oder anderen Online-Kurs zu machen.
Ja, definitiv. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen kreativer sein. Dann auch wiederum die Zeitfrage. Webinare sind aufwendiger, können aber auch gut aufgenommen werden. Das heißt, man es dann als Video zur Verfügung stellt. Podcast kann man mittlerweile fast überall gut aufnehmen, weil die Tools so weit sind, dass die auch Nebengeräusche herausfiltern. Ich glaube, Spotify hat vor x Jahren Anchor FM gekauft, das auch so eine Podcaster-Studio ist. Ich glaube, mittlerweile heißt es Spotify for Podcasts oder sowas in der Art. Da kann man dann auch relativ simpel auch als Nicht-Techie einen Podcast aufnehmen. Klar, die Qualität wird vielleicht nicht perfekt sein, aber für den Start kann man es sicherlich als Idee aufgreifen.
Also insofern da in verschiedenen Formaten zu denken, einfach mal zu überlegen, was kann ich machen? Der einfachste Weg sicherlich mit einem Blogbeitrag zu starten.
Genau. Und das Schöne ist, wenn du sagst, verschiedene Formate, man kann ja auch im Grunde einmal im Kreis 360 Grad die Formate auch drehen, dass man sagt, aus einer Podcast-Folge wird wiederum Blogbeitrag, aus einer Podcast-Folge wird irgendwie ein kurzes Video für Social Media, aus einem Podcast-Beitrag wird vielleicht ein Fachbeitrag extern auf einer externen Quelle. Also dass man eben auch den Content, den man produziert, und das ist ja häufig das Aufwendigste, dass man auch überlegt, wie kann man den mehr oder weniger recyceln und wie kann man daraus eben noch mehr machen. Und auch hier kann wiederum eine KI helfen, dass man sagt, hey, ich habe einen Blogbeitrag, ich würde daraus gerne einen Slider machen für Instagram. Dann habe ich Canva, der mir die Grafik bereitstellt und ChatGPT könnte den Text zusammenfassen in irgendwie kleine Bullet Points oder kleine Tipps, 5 Tipps, die ich wiederum in Canva hinzufüge und dann so ein kleines Karussell habe, was ich wieder für Instagram nutzen kann. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man eben so, sagen wir mal, über verschiedene Formate nachdenkt, wenn man über ein Thema nachdenkt.
Dann kommen wir zum A.
Genau. A steht für Authoritiveness, was im Grunde Autorität bedeutet im Deutschen. Und hier geht es halt darum, dass ich meine Autorität aufzeige, indem ich nicht nur meinen eigenen Blog, meine eigene Webseite bespiele, sondern auch die Möglichkeit habe, wenn ich in Verbänden aktiv bin. Ich bin Mitglied in einem Gartenlandschaftsverband. Gibt es sicherlich Verbände auch hier. Man sagt, hey, gibt es hier die Möglichkeit, mal einen Fachvortrag zu halten? Gibt es hier die Möglichkeit, einen Fachbeitrag zu veröffentlichen zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Erfahrung, die ich als Gartenbauexperte, Expertin getätigt habe? Vielleicht gibt es auch bestimmte Universitäten, wo man auch aus der Praxis mal erzählen kann. Das sehen wir als Agentur auch immer wieder, dass uns Fachhochschulen anfragen, Universitäten anfragen, sagen, hey, wir brauchen jemanden mal aus der Praxis. Wir machen hier viel Theorie, aber Praxis ist doch ganz spannend. Und dann kann man eben schauen, kann die Universität auf einen zurückverweisen in der Ankündigung des Vortrags. Man kann überlegen, gibt es Fachzeitschriften? Wir sehen auch immer wieder, dass Fachzeitschriften auch dankbar sind über externe Impulse, externe Ideen. Man sagt, ich habe hier ein ganz, ganz spannendes Projekt gehabt mit Kunde XYZ und das würde ich gerne als Case Study präsentieren. Muss man natürlich auch immer schauen, ob die Magazine so einen werblichen Beitrag haben wollen oder eher dann Anzucht von Gartenpflanzen und die Vermehrung, wie auch immer. Da bin ich kein Experte drin. Aber da gibt es sicherlich Themen, die man auch auf externen Publikationen oder renommierten Plattformen veröffentlichen kann in meiner Zielgruppe. Ja, und wir reden hier sehr, sehr stark immer über den Gartenbauexperten, Expertin. Es gibt sicherlich in jeder Branche, wo ich Experte oder Expertin sein möchte, externe, relevante Quellen, mit denen man zusammenarbeiten kann.
Ich glaube, da darf man jetzt nicht den Fehler machen, im Prinzip über große, überregionale Zeitschriften oder Behörden oder was auch immer, sondern ja, in meiner Branche die relevanten, und das können dann eben auch kleinere Magazine, kleinere, andere Webseiten, irgendwelche Blogs, die vielleicht auch dann eben darauf hinweisen, das sind tolle Restaurants und so weiter. Also da einfach mal zu schauen und dort aufzutreten. Ne? Also da muss man nicht in die FAZ oder den Spiegel oder sonst wo erstmal hin. Ne? Das, genau. Das ist auch in meiner Zielgruppe jetzt nicht so relevant. Klar, wenn ich dort vielleicht irgendwann eine Kolumne schreiben darf, wunderbar. Wenn ich der Experte für Digitales, KI oder was auch immer bin, super. Aber auch Selbstständige haben in ihrer Branche, glaube ich, ganz gute Anlaufpunkte.
Genau. Und häufig ergibt sich auch Zusammenarbeit mit anderen Experten, Expertinnen. Wenn ich sage, ich arbeite an einem Projekt, bleiben wir im Gartenbau, dann ist da auch ein Architekt häufig involviert. Wenn es um Hausbau geht, dann ist vielleicht ein Generalunternehmer da involviert. Und dann kann man auch schauen, haben sie irgendwie einen Blog, haben sie einen Newsbereich, wo ich über bestimmte Themen aus dem Landschafts- und Gartenbau berichten kann.
T ist genau, der letzte Buchstabe.
Der letzte Buchstabe, T. Trustworthiness, Vertrauenswürdigkeit, bedeutet im Grunde, dass meine Webseite ein gewisses professionelles Design hat. Ja, klare Kontaktmöglichkeiten, SSL-Zertifikat. Also im Grunde ist es eher die Hausaufgabe, die ich erledigen muss, dass ich sicherstelle, dass meine Seite gut aufgebaut ist, dass ich einen Datenschutz habe, dass ich ein Impressum habe, vielleicht FAQ-Module einsetze und dann eben auch ganz klar meine Kunden dazu animiere, dass sie mich bewerten, sei es jetzt bei Plattformen wie Proven Experts, bei Google, also auch Feedback von Kunden, Kundinnen und von Bewertungen, von Zitaten, das gibt mir auch alles Vertrauenswürdigkeit, weil niemand würde einen Experten, eine Expertin bewerten, wenn sie nicht zufrieden mit ihm sind oder mit ihr sind. Das heißt, das ist definitiv auch etwas, was man bedenken sollte. Dann kann man natürlich auch Google My Business auch verknüpfen, dass man sagt, die Bewertungen werden auf meiner Webseite angezeigt, etc. pp. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um so Vertrauenssymbole auch auf der Webseite aufzuführen. Oder wenn ich sage, ich bin Experte und bin halt in Fachmedien vertreten oder spreche häufig auf Universitätskonferenzen und Kongressen, dass man das eben auch auf der Webseite darstellt.
Matthäus, danke für die Erläuterung der EEAT. Faktoren und was man im Prinzip tun kann, um die im Einzelnen zu beeinflussen. Eine Bandbreite, die sich da auftut. Vielleicht hast du so einen kleinen Actionplan, weil das war ja auch so ein Thema. Da sagst du, Mensch, die Ziele sind manchmal nicht ganz klar und der Maßnahmenplan ist nicht ganz klar. So, für jemanden, der jetzt loslegen möchte, mit einem Maßnahmenplan, den er auch vielleicht durchhält. Wie sollte er jetzt anfangen, da seine ersten Schritte zu gehen?
Also das Erste, was wir angesprochen haben, ist die Zieldefinition. Also was möchte ich erreichen Möchte ich neue Kunden erreichen? Möchte ich Bestandskunden das Gefühl geben, dass sie bei mir immer noch gut aufgehoben sind? Oder will ich Empfehlungen, die zu mir kommen, vermitteln, dass sie richtig empfohlen wurden? Ja, das sind so die drei möglichen Ziele. Sollte ich mir festlegen, was ich erreichen will und dann eben darauf basierend einen Maßnahmenplan generieren. Zu sagen, was habe ich für Möglichkeiten mit extern zusammenzuarbeiten, sei es eben Verbände, sei es vielleicht Fachmagazine, wo kann ich irgendwie aktiv sein? Auf der anderen Seite, was kann ich alles auf meiner Webseite abbilden? Welche Erfolgsgeschichten von Kundenprojekten habe ich? Welche Expertise, die ich aufgebaut habe über die letzten Jahre, kann ich in Form von Blog, Ratgebern, News wiedergeben? Wie beschreibe ich meine Dienstleistungen? Also auch das ist etwas, was ich immer wieder sehe, wenn es insbesondere so Experten, Expertinnen sind, die nicht aus dem Digitalen kommen, sondern eher aus den klassischen Berufen, dass sie eben nicht gut genug erklären, was eigentlich die Dienstleistungen sind und eben nicht granular reingehen und sagen, ich biete als Handwerker folgende Dienstleistung an und das inkludiert aber auch folgende Dienstleistung. Also ganz klar zu sagen, die eigene Website ist nicht mehr diese digitale Visitenkarte, was lange Zeit der Fall war, sondern sagen, die Website repräsentiert mich als Experte, ist 24/7 online und jedes Mal, wenn ich empfohlen wurde, kann jemand meine Expertise bestätigen auf der Webseite. Ja, und das waren auch eben diese vier Buchstaben, das Akronym EEAT, wo ich einzelne Anknüpfungspunkte habe, um stärker als Experte, Expertin wahrgenommen zu werden. Und der dritte Punkt ist definitiv das Zeitinvestment. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Ich weiß, als Experte, Expertin haben wir immer sehr viel zu tun. Wir wollen natürlich an Kundenprojekten, Kundinnenprojekten arbeiten. Aber dieses Zeitinvestment über die Zeit wird sich lohnen, weil ich eben mit jedem Schritt, den ich auf meine Webseite zugehe, meine Webseite überarbeite, erweitere, immer mehr zu dem Expertenstatus komme. Und irgendwann ist die Webseite dann so ein starker Magnet für mich als Experte, Expertin, dass die Webseite im Grunde für meine Arbeit spricht und dort alles wiedergegeben ist, was ich an Expertise habe, was ich an Kundenprojekten umgesetzt habe, externe Publikationen, externe Podcasts, Webinare. Das ist alles im Grunde gesammelt auf meiner Webseite und stellt meine Expertise wieder. Und das ist im Grunde auch das, was Google erwartet, ja, dass man Experte, Expertin in dem Bereich ist, in dem ich tätig bin. Und das ist eigentlich das, was wir mit der Webseite auch erreichen wollen.
Was kann ich vielleicht dann außerdem noch tun, um bei Google als Experte wahrgenommen zu werden, also außerhalb der eigenen Webseite?
Das kommt auch immer auf die Branche drauf an. Zwei Punkte, die definitiv sehr förderlich sind, ist einmal Google Maps. Wenn ich lokale Dienstleistungen habe, aber auch überregionale Dienstleistungen habe, kann ich da natürlich meine Fotos sammeln, ich kann dort meine Bewertungen sammeln, ich kann da auch über meine Arbeit schreiben, dass wenn jemand eben nach meinem Namen sucht, er direkt ein positives Bild von mir bekommt. Wobei auch hier häufig Google My Business, was jetzt mittlerweile Unternehmensprofile heißt, sehr stark im lokalen Kontext genutzt wird. Also wenn ich eine lokale Zielgruppe habe, als Handwerker, Fotograf, als Arzt, Ärztin, sollte ich Google My Business Unternehmensprofil nutzen, pflegen und auch dort alle Möglichkeiten ausschöpfen. Dann auch immer wieder zu schauen, gibt es neue Features, gibt es neue Funktionalitäten und da am Ball bleiben. Da gab es auch von uns schon eine Podcast-Folge zum Thema Local SEO. Was muss ich tun, um lokal noch besser gefunden zu werden? Das ist Folge 107. Sicherlich auch für den einen oder die andere Expertin relevant. Und der zweite Kanal, der eben auch zu Google als Universum gehört, ist YouTube. Wenn wir nach Dienstleistungen suchen oder Themen suchen, die sehr erklärungsbedürftig sind, sieht man immer wieder, dass auch YouTube-Videos integriert werden. Das bedeutet vielleicht im Handwerk, oder bleiben wir bei unserem Gartenbauer, Gartenbauerin, dass man sagt, ich zeige meine Arbeit auch im Videoformat. Wie sah es vorher aus? Was hat man gemacht? Wie sieht das Endergebnis aus? Und auch hier kann man sehr gut für erklärungsbedürftige Produkte YouTube nutzen. Auf der anderen Seite kann man es auch auf seine eigene Webseite integrieren. Man kann die Videos, die man produziert, auch wieder für Social Media recyceln. Und das ist eben auch so ein weiterer Kanal, der meine Autorität stärkt. Also eben nicht nur meine Webseite habe, sondern ich bin bei Google Maps und Google My Business stark vertreten. Ich bin bei YouTube dann stark vertreten. Wobei natürlich auch hier wiederum das Zeitinvestment ist. Ja, ein Video zu drehen, zu schneiden, ist sicherlich auch aufwendiger. Mittlerweile gibt es auch KI-Tools. Ich glaube, die werden sich auch in den nächsten 2-3 Jahren auch noch so weiterentwickeln, dass vielleicht auch einfach ein verwackeltes Handyvideo zu einem guten Clip werden kann, wer weiß. Da muss man vielleicht die Entwicklung beobachten. Aber wenn es heißt, dass man sich auf YouTube mehr mit den Materien befassen will, da haben wir auch eine Folge aufgenommen zu YouTube-SEO, Folge 87. Und da sprechen wir im Detail drüber.
Gibt es auch ganz viele kleine Tipps, wie man das doch auch relativ einfach hinbekommt in der Folge. Also insofern dieses Thema Videoproduktion oder ist gar nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Und das Gute ist, auf YouTube gibt es ja mittlerweile so viel, dass ich mich da auch bestimmt für meine Tätigkeit einfach mal da ein bisschen rumsuchen kann und schauen kann, wer macht da schon Videos, wie gut sind schon die Videos. Und das ist ja dann auch so ein bisschen die Benchmark. So, insofern, auch da kann man dann mit kleinen Schritten loslegen. Wir haben ja gesagt, wir wollen einerseits diesen Expertenstatus auf Google verbessern, um dort besser gefunden zu werden. Ein Netzwerk, ein Social-Netzwerk, was auch für die Kundenakquise gut funktionieren kann. Du hast es ja auch beschrieben, wie das bei euch funktioniert, wobei das eben dann nicht nur für die Kundenakquise, sondern auch für Bewerber, Bewerberinnen ganz gut ist, ist LinkedIn, wo ich halt auch Kunden finden kann, mögliche Interessenten. Aber auch dort gibt es ja ganz viele, die dort aktiv sind, beziehungsweise auch weniger aktiv sind, aber einfach gelistet sind. Wie kann ich da vorgehen?
Genau, auch hier vielleicht nochmal zu der Anfangsfrage zurückzukommen, ist meine Zielgruppe auf LinkedIn? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sich vorher beantworten muss, denn LinkedIn ist im Grunde ein Business-Netzwerk. Klar, alle Handwerker, alle Gartenbauer, das sind auch im Grunde Menschen, die ein Business haben, aber vielleicht nicht so digital, dass man sagt, die eigene Zielgruppe ist auf diesem Kanal. Und das muss man sich erstmal vorher beantworten. Und auch hier bei LinkedIn sehen wir sehr stark, es gibt die Möglichkeit, eigene Profile zu haben, persönliche Profile zu haben. Es gibt auch die Möglichkeit, Unternehmensprofile zu haben. Aber über die letzten Jahre hat sich ganz klar gezeigt, dass Menschen eben Menschen folgen und dass man mit einem eigenen persönlichen Profil viel mehr erreichen kann als jetzt mit meinem Unternehmensprofil. Das bedeutet, auch hier ist es eher, dass man sich als Gründer, Gründerin positioniert in meiner Branche und nicht das eigentliche Unternehmen, was ich repräsentiere, wenn ich sage, ich bin Berater, Beraterin, aber das ist jetzt meine GmbH, das ist mein Unternehmensname, dass man eben nicht in diese Falle tritt, dass man die Company Pages füllt, wie man es zum Beispiel trotzdem, weil wir sagen, wir wollen da ein gewisses Grundrauschen haben, aber sehen schon, dass die Reichweite von unseren Gründer, Gründerinnen als Personal Brands sozusagen, wie man es heute nennt, viel mehr Reichweite generieren als jeder Beitrag auf unserer Company-Unternehmensseite.
Was ja aber ein super Vorteil auch für Solo-Selbstständige ist, weil das heißt, sie können als Person tatsächlich sehr, sehr stark in Erscheinung treten bei LinkedIn, weil LinkedIn eben auch Personen bevorzugt gegenüber Unternehmenswebseiten. Also das dann eigentlich auch eine geringere Hürde, dort selber aktiv sein zu können und Reichweite aufzubauen.
Genau, und wenn man sich überlegt, ist meine Zielgruppe da vorhanden, vertreten und man kann das mit Ja beantworten, dann sollte man sich eben überlegen, wie kann ich mein Profil verbessern?
Wie kann man das tun? Lass uns das mal ganz praktisch anschauen.
Ein wichtiger Punkt ist eine klare Positionierung. Ja, also wenn ich sage, ich bin einfach Marketing-Experte, dann ist Marketing ein sehr, sehr breiter Begriff. Oder ich bin KI-Experte, Expertin ist auch ein sehr weiter Begriff. Das bedeutet, wenn ich sehr, sehr klar runterbrechen kann, was kann ich bieten, wo kann ich anderen Menschen oder anderen Unternehmen helfen, das ist definitiv etwas, was einem den Vorteil gibt, eine klare Positionierung zu haben und sich auch vielleicht von der Masse abzugrenzen. Da gibt es auch die Möglichkeiten vom Profilslogan, von der Headline, neben meinem Namen kann ich so eine kurze Erklärung abgeben, was mache ich eigentlich hier oder wem kann ich hier helfen auf dieser Plattform. Und je spezifischer und genauer das ist, desto besser.
Da kann ich mir auch, glaube ich, ganz einfach mal die anschauen. Also such mir da welche, die besonders erfolgreich sind und guck mal, wie die das geschrieben haben.
Total. Also ich glaube, bei allem, was man im Marketing tut, man muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Wenn man sagt, es gibt Bereiche, es gibt Unternehmen, es gibt vielleicht auch Experten, Expertinnen, die in einer anderen Branche es sehr, sehr gut machen, wo ich sage, das ist so mein Leuchtturm, an dem ich mich orientiere. Es ist total legitim, auch eben links und rechts mal zu schauen und zu schauen, wenn etwas in der Branche A funktioniert, wird es vielleicht in meiner Branche auch funktionieren. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer wieder das Rad aufs Neue erfindet, sondern auch links und rechts schaut, was machen andere Experten, Expertinnen.
Also der Startpunkt ist das eigene Profil. Dort natürlich auch zu überlegen, welches Bild packe ich da von mir rein? Wie sieht dieser Header-Bereich aus? Und vor allen Dingen, was steht rund um diesen Header-Bereich?
Genau. Und da kommt eigentlich auch wieder Canva ins Spiel. Da gibt es auch Vorlagen, dass ich sage, ich kann mein Profilbild verbessern, ich kann mein Headerbild optimieren und da eben dann sagen, hey, gibt es da vielleicht auch, wie analog zu Google, Symbole oder Eigenschaften, die meine Vertrauenswürdigkeit stärken? Also gibt es zum Beispiel meine Bestandskundinnen, dass ich sage, mit diesen Unternehmen habe ich gearbeitet, diese Unternehmen habe ich weitergebracht. Was ist mein Purpose, meine Value Proposition als Experte, Expertin? Weil das Headerbild ist sehr, relativ prominent. Wenn jemand auf ein Profil kommt, sieht man zum einen das kleine Profilbild. Das sollte natürlich klar sein, professionell sein, keine irgendwie Handyaufnahme. Es gibt immer wieder Experten, Expertinnen, die den Hintergrund entfernen. Dann ist der Hintergrund von dem Profilbild passend zum Headerbild. Das ist eben auch in einer gewissen von mir definierten Farbgebung und Farbsprache ist. Und da sollte eben das einheitlich sein und dort auch hinterlegt sein, was ich wirklich anbiete und warum ich vertrauenswürdig bin.
Worauf kann ich dann noch achten?
Ein weiterer Punkt ist die Profilbio. Also es gibt die Möglichkeit, eine Profilbio zu nutzen. Die Zeichenanzahl, weiß ich gar nicht genau, wie stark die ist, wie hoch die ist. Ich glaube, 2000 Zeichen müssten es sein. Findet man sicherlich auch im Netz oder wenn man es angibt und überarbeitet. Und da kann man eben reinschreiben, was für Erfahrungen man mitbringt. Was waren meine bisherigen Stationen? Warum habe ich XYZ gelernt? Warum bin ich der Experte, den das Unternehmen oder die Person sucht? Was macht mich anders? Oder was ist mein USP zu anderen Beratern, Beraterinnen? Gibt es eine bestimmte Branche, auf die ich mich konzentriere? Gibt es bestimmte Dienstleistungen, die ich besonders gut kann? Das sind alles so Details, die man sehr, sehr gut in die Bio, Profilbio mit aufnehmen kann. Also auch ein bisschen so über sich selbst sprechen. Also es soll jetzt nicht etwas sein, was irgendwie nur mit Fakten bestickt ist, sondern auch, warum mache ich das Ganze? Also was ist eigentlich mein Purpose, meine Arbeit? Warum macht mir das, was ich täglich tue, so viel Spaß?
Dann habe ich im Prinzip die Basis, also die Informationen über mich sind klar. Der visuelle Eindruck ist schon mal klar. Das heißt, wenn Leute auf mein Profil kommen, werden sie möglichst gut abgeholt. So. Damit aber Leute auf mein Profil kommen, muss ich sichtbar werden.
Genau.
Wie geht's damit los?
Und da kommen wir leider auch wieder nicht dran vorbei, Inhalte zu produzieren. Genauso für die Webseite, wo wir Inhalte benötigen, benötigen wir auch Inhalte für unser LinkedIn-Profil. Das bedeutet, wir müssen aktiv werden, wir müssen über unsere Arbeit schreiben, wir müssen über unsere Cases schreiben, wir müssen unser Fachwissen teilen. Also alles, was unsere Expertise unterstützt und untermauert, sollten wir veröffentlichen. Sagen wir mal, der Gartenbauexperte, Expertin sagt, auf LinkedIn ist eine potenzielle Zielgruppe von mir. Jeder auf dem Land hat irgendwie ein Haus, braucht eine Gartenumgestaltung. Deswegen bin ich auf LinkedIn aktiv. Kann ja durchaus sein, dass der Experte, die Expertin da eben eine Zielgruppe sieht. Und da können wir dann eben sagen, vorher, nachher Vergleiche. Was war vorher? Wie wurde es umgestaltet? Was für Kosten kommen auf einen zu? Was gibt es eben für Pflanzen, die eben wenig Pflege benötigen? Was gibt es für Pflanzen, die im Schatten gut wachsen? Etc. pp. Und im Grunde ist es auch so, wenn ich sage, ich habe eine Expertise auf meiner Webseite aufgebaut, sind es alles auch Ideen, Inspirationen, die ich wiederum im LinkedIn-Formaten abändern kann. Und auch hier wieder dieses ganze Content Recycling kann sehr, sehr spannend sein. Wenn ich Fachbeitrag irgendwo veröffentliche, das sollte auch wieder auf LinkedIn landen. Wenn ich zu einem Podcast eingeladen wurde, kann man da auch wiederum Ausschnitte nehmen oder man kann auch eben verschiedene Zitate aus dem Podcast aufgreifen und auch immer wieder posten. Anfangs habe ich gesagt, so ein Post hat so eine Verweildauer von 48 Stunden, dann ist er wiederum auch in einem Newsfeed verschwunden, durch neue Posts wurde er sozusagen verdrängt und man kann halt etwas auch mehrmals posten, weil wenn man sieht, das funktioniert gut, dass man sich das als Wiedervorlage nutzt. Oder man hat über ein bestimmtes Thema gesprochen, das ist gut angekommen, dann kann man das vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal aufzeigen. Also ich glaube, da sind die Ideen, wenn man genug Ideen hat, grenzenlos. Hier kann man natürlich auch Chatbots fragen, was kann ich posten, was sind Ideen. Wenn man sagt, man generiert LinkedIn-Beiträge mit Chatbots, muss man natürlich aufpassen, dass sie authentisch wirken. Das ist eigentlich nochmal ein anderer wirklich wichtiger Fokus auf LinkedIn, dass wir hier authentisch sind. Auf der Webseite sind wir vielleicht eher professionell. Auf LinkedIn sind wir eher so, wie wir als Experte wahrgenommen werden. Ja, das heißt, klar, auf der einen Seite professionell, aber auf der anderen Seite, was macht uns aus? Ja, wenn ich sage, ich will irgendwie ein bisschen Pep in meine Posts reinbringen und habe irgendwie Spaß daran, Memes zu nutzen, dann kann man eben auch Memes nutzen und es in einem professionellen Kontext zusammenbringen. Und ich glaube, das ist wichtig, eben auch hier wiederum Kontinuität mitbringen, regelmäßig posten über die tägliche Arbeit. Wenn man zum Kunden fährt, sagt, hey, wir haben ein neues Projekt gewonnen. Hier ist gerade, bin ich mit meinen Kollegen, Kolleginnen auf der Baustelle im Garten. Wir starten jetzt, das haben wir vor. Dann 3 Wochen später ist der Garten fertig. Dann macht man wieder ein Foto und sagt, hey, wir sind jetzt fertig geworden. Also wirklich über tägliche Arbeit schreiben. Und wenn man Geschichten hat, die Leute interessieren, ja, wenn die Leute auch einem folgen und dann baut sich das Netzwerk weiter auf. Man kann natürlich auch schauen, dass man wiederum andere Experten folgt. Und da kommen wir zum letzten Punkt im Grunde.
Und der wäre?
Interaktion. Also wie schaffe ich es, nicht nur zu posten, sondern auch zu interagieren? Also wie schaffe ich es, zu kommentieren? Es gibt sicherlich in meiner Industrie, in meiner Branche andere Experten, Expertinnen, Unternehmen, die über bestimmte Themen schreiben, wo ich auch eine Meinung zu habe, wo ich ein Feedback geben kann. Ich kann personalisierte Vernetzungsanfragen versenden, wenn ich sehe, da gibt es einen anderen Gartenbauer, Gartenbauerin, mit der ich mich vernetzen will, aus einer anderen Region oder eine andere Experte, Expertin. Was ich ganz klar empfehlen würde und von jedem abraten würde, alle Experten, Expertinnen, die schon irgendwie auf LinkedIn aktiv sind, die werden das kennen, so klassische Cold Mailings. Da wird man geaddet, eine Vernetzungsanfrage, was ja schon immer schön ist, wenn man so in Kontakt treten kann. Und dann einen Tag später, ja, wie wäre es denn mit 10 neuen Neukundengesprächen? Wie ist euer Vertrieb aufgebaut, etc. pp. Ich frage mich, dass es sowas immer noch funktioniert, weil ich habe solchen Cold Mailings noch nie geantwortet, weil letztendlich ist es nicht so, wie ich als Experte, Expertin das sehen würde. Man baut erstmal seine Expertise auf und dann kommt man erst in Kontakt. Und dann so Cold Mailings bei der ersten Vernetzungsanfrage, das wird dann eher der Reputation schaden, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Wenn man sieht, wie viele Anfragen man bekommt und dann direkt so ein Sales Pitch per Direktnachricht bekommt, scheint es doch noch zu funktionieren und erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich ab einer bestimmten Menge an Direktnachrichten. Die Masse macht es dann aus. Aber viele Experten und Expertinnen sind ja in ihrem Bereich und da gibt es vielleicht gar nicht so viele potenzielle Kunden. Das heißt, ich würde mir niemals die Chance verbauen, mit einem Kunden, einer Kundin zu sprechen, weil ich da irgendwie Cold Mailings versendet habe.
Also auch da langsamer Kontaktaufbau, sich einfach über persönliche Nachrichten, also auch wirklich persönliche Nachrichten, dann den Kontakt aufzubauen, zu intensivieren und dann zu gucken, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist. Hilft, weil im Endeffekt, ich bin ja auf LinkedIn auch online mit meinem Profil, hilft das LinkedIn-Profil auch bei der Google-Positionierung, also sieht Google diese Signale, die ich dort, oder ist das Netzwerk so in sich geschlossen, dass Google das nicht wahrnehmen kann? Befruchtet sich das so ein bisschen gegenseitig?
Ich würde sagen, das ist meine persönliche Meinung, dass es da keine Synergien gibt, weil natürlich alles, was auf LinkedIn passiert, ist im LinkedIn-Universum. Die Daten wird Google nicht bekommen. Google wird nicht wissen, sind die 10 Likes, die ich bekomme auf einem Beitrag, sind es 10 Bots, sondern sind es wirklich 10 echte Menschen. Und solange Google es nicht verifizieren kann, wird es auch nicht einfließen. Deswegen auch die ganzen Facebook-Daten, war ja auch lange Zeit die Diskussion, dass irgendwie Social Media, Facebook, hat es einen Einfluss auf mein Ranking, wurde damals bei Facebook immer wieder verneint. Sehe ich genauso bei LinkedIn. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich das als weitere Quelle Reputation nutzen, um immer wieder auf meine Webseite zu verlinken. Ja, das bedeutet, wenn ich immer wieder mal einen neuen Blogpost habe, dann kann ich auf in meinem Social Media Profil auf LinkedIn darauf verweisen und sagen, hey, ich habe zu diesem Thema geschrieben, hier findet ihr mehr Informationen. Also wirklich auch als Kommunikationskanal.
Genau, ne? Also dass ich den Inhalt wiederverwenden kann und so weiter, genau. Das ist, glaube ich, eine super Synergie, aber du würdest sagen, ein starkes LinkedIn-Profil hat nicht bei Google Auswirkungen auf diesen EAT. Das heißt, ich kann mich auch nicht nur auf LinkedIn verlassen, sondern muss eben auf meiner eigenen Seite das auch tun.
Genau. Habe ich bisher noch nie gesehen, dass da wirklich so Synergien gibt oder Korrelationen gibt. Wenn die Hörer eine Studie kennen, dann gerne kommentieren. Letztendlich ist halt immer die Frage, wo erreiche ich meine Kunden? Also will ich Kunden erreichen, die bei Google suchen, weil sie da sehr wahrscheinlich nach meinen Dienstleistungen suchen werden? Oder gibt es eher Themen, wo ich sage, ich will im Business-Netzwerk gefunden werden? Also ich würde sagen, wenn es sehr vertrauenswürdige Dienstleistungen sind, so wie zum Beispiel Kanzleien, Steuerberater, Immobilienverwalter, Immobilienmakler letztendlich, dann ist vielleicht LinkedIn in einer bestimmten Preisklasse vielleicht relevanter als eine klassische Google-Suche. Weil wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Zielgruppe, eine, sagen wir mal, sehr wohlhabende Zielgruppe, will ich auch niemanden erreichen, der sagt, Steuerberater finden, sondern ich möchte ganz klar mit meiner Expertise mich positionieren auf LinkedIn und dann eben dort den Kontakt knüpfen, weil die Person, die potenziell mein Kunde, meine Kundin sein wird, halt immer wieder sieht, okay, ich spreche immer für über bestimmte Steuerregeln in einem anderen Kontext als der klassische Steuerberater, der die Lohnsteuer macht. Ja, also da ist halt immer die Frage, erreiche ich mit den richtigen Begriffen meine Zielgruppe auf Google oder ist es etwas, wo ich sage, ich muss Verknüpfung, Netzwerk aufbauen, dann ist vielleicht LinkedIn der richtige Kanal oder sowohl als auch. Das kann natürlich auch der Fall sein. Muss man für sich immer entscheiden, in welcher Branche bin ich tätig, was bin ich für ein Experte, eine Expertin und welcher Weg ist für mich der richtige?
Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, um jetzt nochmal zusammenzufassen. Also wir haben ja über Expertenstatus auf Google gesprochen, wie ich den aufbauen kann. Wir haben über LinkedIn gesprochen als so das führende Business-Netzwerk, wo ich natürlich super in Erscheinung treten kann. Und jetzt eben nochmal zusammenfasst und was würdest du mitgeben?
Da gibt es meiner Meinung nach so drei klare Empfehlungen. Zum einen, sich klar zu machen, wo die eigene Zielgruppe ist. Wo erreiche ich meine Zielgruppe? Ist es eine Zielgruppe, die ich auf Google erreiche? Ist es eine Zielgruppe, die ich vielleicht sogar auf Google Maps erreiche, weil ich eine lokale Dienstleistung habe? Oder ist es eher im Business-Kontext? Dann ist es LinkedIn. Ja, und je nachdem, wo ich meine Zielgruppe vermute, sollte ich mir klare Ziele definieren und auch einen Zeithorizont. Ich sage, ich investiere jetzt die nächsten 3, 6, 12 Monate immer wieder ein kleines Stück meiner Zeit, einmal die Woche, um diesen Expertenstatus aufzubauen, um an meiner Webseite zu arbeiten, um Empfehlungen einzuholen, Bewertungen einzuholen, Case Studies auszuarbeiten, mich mit Leuten zu vernetzen, auf LinkedIn zu posten und halt einfach hier aktiv zu sein. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den hatten wir schon kurz angeschnitten, ist, im Grunde muss ich das Rad nicht neu erfinden. Also ich kann mir immer ein Vorbild nehmen, sei es jetzt im deutschsprachigen Markt, sei es vielleicht im englischsprachigen Markt, sei es in einer anderen Branche. Es wird definitiv Experten, Expertinnen geben, die schon weiter sind als ich. Das heißt, wie kann ich da lernen? Was kann ich mir abschauen? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Und das Gleiche eben bei der Webseite, wie auch bei LinkedIn. Da gibt es auch sehr viele, die einfach schon ein Stück weiter sind, vielleicht aus einer anderen Branche, aber das kann ich mir als Vorbild nehmen, um so einen Lichtturm zu haben, wo ich hin navigieren will. Und der dritte Punkt geht so ein bisschen mit diesem Zeithorizont einher. Man wird Experte nicht von heute auf morgen, sondern das ist im Grunde eine Investition in die Zukunft. Ich baue meine Expertise auf. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren in einer Branche aktiv bin, dann muss ich vielleicht aufarbeiten und es nachholen. Wenn ich sage, ich starte erst, ich bin lange Zeit Angestellte gewesen, will jetzt als Selbstständige arbeiten, dann muss ich eben diese Zeit mitbringen, meine Expertise aufbauen, mit dem ersten Projekt starten, zweites Projekt starten, drittes Projekt starten, über die Projekte sprechen, Referenzen einholen und eben da eine gewisse Geduld mitbringen, um in Zukunft als Experte, Expertin wahrgenommen zu werden. Und wenn man sich so anschaut, verschiedene Experten, verschiedene Expertinnen in verschiedenen Branchen, die haben auch lange Zeit in ihre Website investiert, in ihr Profil investiert, haben dann eine gewisse Geduld mitgebracht und jetzt sehen wir sie als Experte oder Expertin an, aber das ist eben nicht von heute auf morgen gekommen.
Ich glaube, es gibt diesen schönen Ausspruch, ich habe 20 Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, aber ich glaube, jeder und jede, die uns jetzt auch zuhören, hat halt etwas, was er oder sie besonders gut macht. So, ja. Das ist natürlich immer so aus der Eigenwahrnehmung vielleicht nicht was ganz Besonderes, ja. Aber aus Sicht der Kunden und Kundin eben schon und sich da dann auch selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, Mensch, ja, das ist, was ich besonders gerne mache, was ich besonders toll mache und darüber rede ich jetzt auch einfach ein bisschen mehr, also tu Gutes und sprich darüber, ja. Ist dann einfach der Anfang. Und dann kann man es so, wie du erklärt hast, in ganz kleinen Schritten mit kleinen Zeitbudgets loslegen, weil man konkurriert ja auch nicht mit den großen Unternehmen meistens, sondern mit anderen Selbstständigen, die halt auch so unterwegs sind wie ich, die auch kleine Budgets haben. Und insofern ist das dann schon auf Augenhöhe. Und ich glaube, für LinkedIn gibt es auch eine Statistik. Ne? Irgendwie nur ganz wenige Prozent sind da eigentlich aktiv und posten etwas. Ja. Das heißt, da ist eine super Chance, dass ich einfach durch mehr Aktivität schon mal viel sichtbarer bin als die 99% anderen, die da unterwegs sind.
Total. Und vielleicht auch nochmal so aus dem Kontext herausgenommen, warum sollte man eigentlich Experte, Expertin werden? Und wenn man abends am Freitagabend essen gehen will und man sieht ein Restaurant mit null Bewertung und die Webseite funktioniert nicht, ich glaube nicht, dass man da hingehen wird. Und das ist genauso im Business-Kontext. Also eine Experte, eine Expertin, die nichts vorzuweisen haben, die haben es natürlich auch extrem schwer, neue Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Und das ist genauso, wie wir täglich irgendwie unsere Restaurantwahl definieren. Da, wo gute Bewertungen sind, da, wo die Bildsprache ansprechend ist, da, wo vielleicht die Speisekarte nicht als 5 GB PDF zum Herunterladen ist, da gehen wir dann halt auch hin.
Weil sich eben auch dieses Verhalten komplett geändert hat. Ne? Früher, das habe ich mich vielleicht noch überraschen lassen von der Restaurantauswahl, aber jetzt möchte ich eigentlich keine Überraschung mehr, sondern ich möchte möglichst schon vorher wissen, es ist ein tolles Erlebnis. Früher, natürlich kann ich auch stark auf Empfehlungen setzen. Ne? Aber auch das hat sich, glaube ich, gewandelt, weil eben die Leute trotzdem nochmal schauen. Und auch, weil es eben auch nicht mehr diesen ganz starken Netzwerkgedanken da, glaube ich, gibt. Auch das ist ein bisschen weniger geworden, sodass man sich darauf verlassen kann, dass ich eben über Mund zu Mund wirklich Neukunden bekomme. Ja. Und da ist es einfach schade, wenn ich das nicht nutze und das, was ich gut kann, nach außen zeige.
Und ich finde auch diesen Aspekt von Empfehlung super spannend, dass auch so eine Webseite oder so ein Profil eine Empfehlung auch konvertieren lassen kann. Weil was bringt mir die beste Empfehlung, wann sich das Unternehmen oder eine Person, die empfohlen wurde, sich gar nicht wiederfindet in meinem Offering, was ich als Experte, Expertin anbiete, in den Cases, in den Beispielen, die ich als Experte, Expertin anbiete. Wenn die empfohlene Partei sich dann, oder die Partei, die Empfehlung erhalten hat, sich dann nicht wiederfindet, dann wird auch daraus kein Neukunde, noch keine Neukundin.
Deshalb, Matthias, vielen Dank. Sehr all die gerne. Spannenden Einblicke darin, wie ich jetzt ganz pragmatisch und in kleinen Schritten anfangen kann, für mein Fachgebiet Experte, Expertin zu werden, um damit einfach mehr Kunden anzulocken, für mich, für mein Angebot Interesse zu wecken, dann im Endeffekt auch erfolgreich zu gewinnen. Matthias, vielen Dank.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten euch da ganz praktische Tipps mitgeben. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr Matthias natürlich auch auf LinkedIn. Wenn ihr Themenwünsche und Anregungen für den Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt, und abonniert ihn auf einem der Portale eurer Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.